Minuten genau bin ich ja nicht hier festgelegt. Ich nehme mir die Freiheit, und zwar gibt es eigentlich nichts im Leben eines Gläubigen, was nicht gleichzeitig auch im Worte Gottes verzeichnet sei. Und deshalb wollen wir heute etwas, ein Thema aus der Heiligen Schrift zusammen zum Gegenstand unserer Betrachtung nehmen, und zwar ein Thema, das mehr als aktuell ist im Kreise der Gläubigen. Und zwar wollen wir doch heute einmal ein ganz vertrautes Wort von der Schrift her miteinander betrachten, und zwar das in Sonderheit nun der Jugend angeht. Wenn wir von Jugend sprechen, da sind natürlich solche eingeladen, die schon älter als gerade der Durchschnitt hier sind. Wir betrachten uns also dann mit der Jugend verbunden. Denn das Wort Gottes geht ja uns alle an. Wir wollen dazu Römer aufschlagen, und zwar Römer Kapitel 12, und daraus lediglich einen Vers nehmen. Römer 12, den Vers 2. Er ist an Inhalt reich, dass wir heute gar nicht durchkämen, aber wir wollen uns heute mit diesem Vers 2 von Römer 12 beschäftigen. Und zwar heißt es dort: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir lassen dieses Wort heute zur Jugend gesprochen sein, weil das Thema, das wir heute behandeln, nun in Sonderheit an die Jugend gerichtet sein soll. Das wäre ja ganz komisch, wenn wir heute zu solchen sprechen würden, die über 70 wären, und wir wären alles nur junge Leute. Das wäre also absonderlich. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, und zwar so, wie wir es hier lesen, und nicht anders, ermahnt uns der Apostel an dieser Stelle. Und dieses Wort soll in Sonderheit nun der Jugend weitergegeben werden. Und zwar in Bezug auf eine sehr selten angesprochene Angelegenheit, die man gemeindlich gar nicht so ohne weiteres hier bringen kann. Und zwar ist es die Verlobungs- und Heiratsfrage. Man kann dieses Gotteswort sicherlich aus verschiedenen Perspektiven heraus betrachten und sehen. Aber wir wollen es heute einmal aus dieser Perspektive sehen, und wir teilen unsere Untersuchung in zwei Teile ein, und zwar A für die Schwestern und B für die Brüder, damit wir klar sehen, damit keine Verwechslungen vorkommen. Ich möchte also zuerst dieses Wort, das wir nun heute hören, mit den Schwestern beginnen. Ich möchte hier bitten, dass die Brüder in demütiger Weise stillhalten. Und dann umgekehrt natürlich. Noch nicht ist das Mädchen aus der Schule erwachsen, entwachsen. Und da macht sich ein fast unwiderstehlicher Drang bemerkbar. Wir wollen das heute aus der Mitteilung des Wortes Gottes sehen. Es macht sich ein unwiderstehlicher Drang bemerkbar, und zwar nach Putz und dem Gefallenwollen. Punkt. Deshalb kommen wir zu einer Fragestellung. Woher kommt dieser Drang? Hochinteressant, die Bibel, Gottes Wort, antwortet uns darauf. Wir werden es gleich sehen. Auf diese Frage wollen wir darum antworten. Schlage, liebe junge Schwester, einmal 1. Mose 3, Vers 16b auf. Dort findest du den Grund, wo es heißt, 1. Mose 3, 16b. Nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Und dann geht's weiter. Er aber wird über dich herrschen. Das Verlangen nach dem Manne, nach der Aussage des Wortes Gottes, ist also ein Stück Fluch. Darüber müssen wir uns vom Wort her im Klaren sein. Und ist gleichzeitig der Grund, warum du dich putzest und weshalb du gleichzeitig in diesem Putz gefallen möchtest. Frage, weißt du denn nicht, dass am Kreuz von Golgatha wir vom Fluch losgekauft sind und Segensströme geradezu für dich flüssig wurden? Deshalb die Mahnung des Apostels, sei nicht gleichförmig dieser Welt. Du, liebe junge Schwester, bist erlöst, soweit du wiedergeboren bist. Und damit ist eine absolute Linie gezogen, bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Verstehe, diese Linie hat Gott gezogen. Die Frage ist, ob du die Linie Gottes akzeptierst. Eine Frage des Gehorsams, des Wandels unter Jesus nachfolgen. Und genau diese Linie geht auch durch die Zeit deines irdischen Lebens, deines gegenwärtigen Lebens. Diese Linie geht durch dein Heute. In welcher Zeit du deinen Leib der Niedrigkeit trägst. Wir wollen dazu Philipper 3, Vers 21 lesen. Philipper 3, Vers 21. Da steht etwas von dieser Niedrigkeit, der Gleichförmigkeit und der Umgestaltung. Da heißt es, Philipper 3, Vers 21. Der, hier wird von Christus geredet, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Verstehen wir jetzt, was Gleichförmigkeit heißt für die Schwester, die entschieden hat, bei der Bekehrung sich Christus ganz auszuliefern. Eine Gleichförmigkeit zu dem Leibe des Christus. Herrlichkeit ist damit verbunden. Das wollen wir gedenken. Ja, noch mehr, trotz deiner Frische und deiner Jugendkraft ist es doch ein Leib der Niedrigkeit. Auch dann, wenn du es nicht recht sehen oder eingestehen mögest. Aber das weißt du ganz genau, nicht wahr? Und es ist gut, wenn wir uns in der Jugendzeit schon daran erinnern dürfen, dass wir sterblich sind. Mensch, gedenke, dass du sterblich bist. Da heißt es nicht, dass das nur für die Alten, so über 70 oder über 75, zu gelten habe. Hier wird der Mensch als solcher angesprochen. Wenn also die Erlösungslinie, mit der wir hier zu tun haben, in die zukünftige Welt hineinreicht, berührt sie da nicht auch dein gegenwärtiges Heute? Ganz gewiss. Und dieses so, dass dein ganzes Leben von deinem Gott, dem du erkauft bist, durch das Blut deines Heilands, geordnet und geregelt ist. Von Gott her ist dieses dein Leben geordnet. Bis ins Kleinste. Muss man mal vorstellen, solch einen Gott haben wir. Der beim Einziehen in dein Herz dein gesamtes Leben bis in die Ewigkeit seiner göttlichen Ordnung unterwirft, unterstellt. Die Frage ist, ob wir dazu ein Ja haben. Diese göttliche Ordnung und diese göttliche Tatsache, mit der wir hier zu tun haben, ist eine Regelung Gottes für jeden, über welche du eigentlich hochbeglückt sein darfst. Und wann bist du nicht hochbeglückt? Wenn du nicht in einer engen Verbindung zu Jesus und dem Worte gefunden wirst, dann mag es dich nicht beglücken. Wenn nun in dieser hier benannten göttlichen Ordnung dir ein Mann von diesem lebendigen Gott zugedacht ist, eine Frage des Gewissens: Kann dann dieser Mann dir durchgehen? Eine Frage des Gewissens: Trauen wir überhaupt Gott? Vertrauen wir ihm, dem wir unser Leben ausgeliefert haben, diesem Gott? Traust du ihm? Eine weitere Frage: Wenn du sagst, ja, ich vertraue ihm, bist du frei von der Angst, dass er etwa doch durchgehen kann? Oder hast du nicht schon fleischlich nachhelfen müssen? Und wir wollen darüber sagen, wie töricht können doch wir Menschen sein. Sei deshalb ganz unbesorgt. Und lasse dir Psalm 32, Vers 8 von der Unterweisung, von der Belehrung her auf dem Wege, von dem ratenden Auge groß werden. Wir schlagen darum ganz kurz Psalm 32 auf und lesen den Vers 8. Lass uns durch David mittels der Wirkung des Heiligen Geistes im Worte des Herrn hinterlassen. Da heißt es, Psalm 8, Vers 32, Psalm 32, Vers 8. Ich, sagt der Herr, will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich, spricht der Herr, dir raten. Da jemand noch im Unklaren bezüglich unseres Verses, dieses Thema, das hier ansteht. Eine Jungfrau, die dem Lamme folgt, dürfte es eigentlich, möchten wir sagen, übel anstehen. Und es sollte unter ihrer Würde sein, auch nur einen Finger krumm zu machen in Bezug auf die Sucht nach einem Mann. und tut sie's doch. Folgt Bitternis.
Diese Jungfrau, die dem Lamme folgt, kann viel mehr warten. Ruhig warten. Ja, so ruhig, wie unser Fels Jesus ist. Von dem gesagt wird, der nicht wankt. Gewissensfrage, bist du so ruhig? Oder schlotterst du auf dem Felsen Christus angesichts dieser Frage? Es gibt ein menschliches Wort dafür. Wir sagen es ruhig mal, weil wir Menschen sind. Torschluss, Panik. Mehr wollen wir nicht dazu sagen. Wir bleiben beim Wort. Sie kann vielmehr ruhig warten, bis es an sie herantritt. Und zwar dann völlig darüber zu entscheiden. Und dies in der Gegenwart Gottes. Verstehen wir, nicht in Gegenwart Fleisch zu Fleisch, sondern in der Gegenwart des Herrn. Und falls gläubig, auch ihre Eltern. Sei besorgt, sei wachsam in diesen Dingen. Junge Schwester, damit du nicht den verkehrten Mann erhältst, den Mann, den du dir erwünscht und der etwa nicht nach der Ordnung Gottes zugedacht ist. Da ist keine Hilfe Gottes. Wenn wir solches tun, wir könnten davon Selbsthilfe reden. Es gibt ein schreckliches Wort unter den Gläubigen. Ich habe schon öfters gehört. Das heißt, es ist doch nicht durch den Geist Gottes inspiriert. Hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Furchtbar. Das ist gerade eine Ermutigung, wieder Christus zu streiten. Selbsthilfe. Petrus gibt uns ein belehrendes Beispiel dafür, wie es in seinem Leben Weinen und Not gab, seiner Selbsthilfe wegen, zu der er gelegentlich übergehen musste. Warum? Weil er nicht vertraute den Worten seines geliebten Herrn. Schwester, lass dir sagen, es ist viel, viel, oder es gibt viel, viel unglückliche Ehen. Wir können viele Lieder davon singen, gerade aus der Seelsorge. Viel, viel unglückliche Frauen. Auch viel, viel unglückliche Schwestern mit einem geschlagenen Gewissen, die dann nur zu sehr die Frucht der Sünde des Ungehorsams schmecken müssen. Sicher, bei Gott ist Vergebung. Aber Paulus stellt die Frage, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade der Vergebung überströme? Ich habe es jetzt abgewandelt gesagt, damit wir es besser erkennen. Was sagt Gottes Wort? Er aber wird über dich herrschen. Lass dir raten, sagt der Herr, zu Laodicea. Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Und wie jenes Herrschen ungläubiger Männer über gläubige Frauen aussieht,
Viel, viel könnten wir darüber sagen. Deshalb, liebe junge Schwester, 1000 Mal besser keinen Mann als den Verkehrten, den nicht von Gott dir zugeordnet. Diese Frage kann nicht ernst genug genommen werden. Ich bedauere vielmehr, dass heute Abend nicht mehr unsere Jugend hier sind, weil dieses Thema eigentlich so ziemlich alle angeht. Wir wollen deshalb dieses Gerät hier nach Möglichkeit in der Kassette vervielfältigen und wollen es Einzelnen noch vorspielen. Aber glücklich wirst du nur dann sein, wenn du zur gegebenen Stunde den Mann erhältst, der von Gott für dich bestimmt war. Habe keine Angst. Habe überhaupt keine Bedenken. Sage dir ein Geheimnis. Der von Gott dir bestimmte Mann kann dir nicht genommen werden. Sag mir von wem. Ich würde darauf antworten. Aber bitte, entscheide du dich nicht gegen den Willen Gottes in Selbsthilfe. Wir kommen zur nächsten Seite. Wir schlagen jetzt die Blätter um und sprechen jetzt die Brüder an. Die Schwestern hören jetzt, wie es bisher war, nur zu. Aber sie sollen ihre Schlüsse ziehen. Den Brüdern, auch ihnen gilt in der gleichen Weise das Wort des Herrn, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das wollen wir jetzt besehen, wie es die Welt tut. Das gibt Licht. Lieber junger Bruder, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Licht in besonderer Weise durch das Wort des Herrn. Bitte, lies das Wort Gottes in 1. Mose 3, Vers 17. Dort wird ja ganz klar gesagt, um was es hier geht. Dort steht, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast. Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast. Das sagt Gott klagend, weil Adam nicht auf Gott hörte. Und deshalb sagt schon der Volksmund, interessanterweise, wer nicht hören will, der muss fühlen. Was muss er denn fühlen? Nun den Zustand, wo Dornen und Disteln wachsen. Der muss fühlen, wie der Schweiß vom Angesicht herunterläuft. Wozu er nun bestimmt war, weil er nicht auf die Stimme des lebendigen Gottes hörte. Adam war nicht wachsam. Bruder, Adam, unser Vorgänger, war nicht wachsam. Verstehen wir? Hoffentlich bist du's. Mach dem Adam da nicht nach. Nimm dir zum Vorbild unseren Herrn, der in allem gehorcht. Der Jesus hat das Heiraten nicht verboten. Absolut. Aber mach dem Herrn nach, der gehorsam war. Denn wer nicht auf die Stimme Gottes hört, der entscheidet darin gegen Gott. Und bringt viel, viel Not über sich selbst.
Das war eigentlich Adams Fehler, den er tat. Und dieser Adams Fehler,
der wird immer und immer wieder gemacht. Auch in heutiger Zeit. Adam hatte nicht den Heiligen Geist. Aber wie oft wird heute dieser Fehler noch getan? So dass wir sagen können, es ist eigentlich der kleinere Teil, der diesen Fehler nicht begeht.
In diese Flucheslinie wird nur immer und immer wieder und zu oft gefallen und verfallen. Ich rede hier aus der Perspektive der Gemeinde Jesu allgemein. Auch dir, lieber junger Bruder, darf gesagt sein, dass du am Kreuz von Golgatha losgekauft bist und Segensströme für dich fließen. Darum die Mahnung Pauli für dich, sei nicht gleichförmig dieser Welt. Man geht in die Gemeinde, man geht in die Jugendstunde und bis zum Einsatz an der Hauptwache gemeinsam spazieren, ein Stück Weges, manchmal gar nicht weit, wenn man mit dem Auto mitgenommen wird. Aber nicht nur mit den Füßen, auch mit den Augen geht man dann spazieren. Gewährst deinen Augen nicht. Dabei sieht man etwas. Es fängt ja immer mit Sehen an. So war es auch im Garten Eden. Eva sah, dass die Frucht lieblich war, ihr anzuschauen. Dabei sieht man etwas und ist wie im Garten Eden berückt davon. Und die Folge ist ein Gebändel. Nennen wir es so. Um dieses Gebändels willen muss dann ja notwendigerweise eine Verlobung kommen. Das geschieht ja recht unterschiedlich nach Monaten oder Jahren, denn es gibt auch lange Bändel. Um dieser Verlobung willen folgt schließlich wohl oder übel, manchmal nur der guten Sitte wegen noch, die Verheiratung. So und gar nicht anders entstehen Ehen, jetzt hör gut hin, bei der Welt. Und meist sind das unglückliche Ehen, das möchte ich heute sagen. Ist diese Linie nicht auch in sogenannten religiösen oder gar in gläubigen Kreisen zu finden? Ich meine ja. Leider. Und daher so viel ungöttliche und damit so viel unglückliche Ehen. Was hat Paulus gesagt? Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wie ganz anders macht es der besonnene, der nüchterne junge Bruder. Mehr, noch viel mehr als das junge Mädchen, steht er auf dem Boden von Psalm 32, Vers 8. Warum? Er soll ja Priester im Hause sein.
Wisst ihr, es wird gern über die Eva gesprochen, die im Garten Eden gelüstete, griff und fiel. Aber wir wollen auch von der anderen Seite sprechen. Auch der Adam hat davon gegessen.
Aber das war nicht alles. Die größere Verantwortung hatte Adam und nicht die Eva.
Und warum griff er nicht ein?
Als sie ihre Hand ausstreckte, diese Frucht zu begehren,
dass wir nicht erst einsichtig werden nach erfolgtem Griff, sondern schon vorher.
Das zeichnet
den nüchternen, den besonnenen jungen Mann aus. Dieser junge Bruder, der noch stärker daher auf diesem Boden von Psalm 32,8 in unbedingter Wachsamkeit und in der Gemeinschaft mit diesem Wort gefunden werden soll. Das Wort und der Begriff Gebändel, Verhältnis und so weiter, sollte bei ihm grundsätzlich ausgeschaltet sein. Bei ihm geht es eigentlich in umgekehrter Weise wie bei der Welt und wie es die religiöse Welt auch macht. Der besonnene junge Bruder steht unter göttlicher Leitung, darum, weil er sich der Leitung des Geistes Gottes unterstellen will. Wisst ihr, Gott kommt mit uns einfach nicht zurecht, wenn wir nicht wollen. Die Frage des Sieges in jedem einzelnen Herzen ist die Frage, ob wir das überhaupt wollen, was Gott will. Und wenn wir es wollen, dann werden wir ihn, Jesus, suchen.
Seinen Willen suchen wie? Ein wenig? Nein, von ganzem Herzen.
Wo wird Jesus dich so kennen und erkennen können, dass du seinen Willen von ganzem Herzen suchst?
Er steht nicht allein unter göttlicher Leitung, auch unter göttlicher Zucht.
Ich weiß, dass man in diesen endzeitlichen Tagen nicht gern in dieser Welt dieses Wort hört. Aber was sagt die Bibel?
Seid nicht gleichförmig dieser Welt.
Dieser junge, besonnene Bruder wandelt in der Gegenwart des Herrn. Und wenn er in der Gegenwart des Herrn wandelt, dann sind die Fakten klar.
Ja, sie sind nur dann nicht klar, wenn er nicht in der Gegenwart Jesu gefunden wird.
In dieser Gegenwart des Herrn prüft er zunächst gewissenhaft die Frage, ob er seine gläubigen Eltern, die so viel an ihm getan haben, die für ihn beten, die für ihn einstehen, die nur das Beste für ihn wollen, genügend unterstützt hat. Nicht, dass er ihnen die Unterstützung entzieht durch seine Flucht. Das bedarf allerwenigstens einer Abklärung. Wir haben in dieser Welt keine Sozialhilfeorganisation in der Gemeinde Jesu zu sehen. Aber es sollte alles im Frieden geschehen und in Übereinstimmung.
Damit keines der Herzen beschwert werde und wir den Segen auch der Eltern gewiss sein können.
Wenn der Mann, ich meine nicht der Handelmann, wenn er Mann geworden ist und glaubt vom Herrn geleitet zu sein, sich verheiraten zu sollen, was er kann und darf, so ist dazu, und das wird jeden einleuchten, eine Lebensgefährtin nötig.
Er kann sich ja nicht selbst heiraten. Das ist klar.
Deshalb lässt er sich vom Herrn die Augen öffnen. Auch dazu gehört ein geöffnetes Auge,
den Willen des Herrn zu erkennen und zu erfassen. Und er bittet sich dieselbe von seinem Gott. Unter der Beobachtung von Psalm 32, Vers 8 wird das gar nicht so schwer fallen. Hat er dann die Gegenwart des Herrn oder in dieser Gegenwart des Herrn die Entscheidung getroffen, dann erfolgt auch kurz darauf die Verlobung. Welcher in Bälde die Heirat folgen dürfte. Natürlich können da Monate zwischen liegen, aber nicht Jahre. Beachten wir das. Sind Unordnungen.
Und wo nun solche Linien beschritten werden, dürfte es zu einer Ehe führen, die zur Quelle der Segnung und Freude werden darf. Im Gegensatz zu tausend anderen Ehen, in welchen dauernd und beständig Unstimmigkeiten zu finden sind und damit die Freude des Lebens getrübt wird. Die Freude im Herrn Schiffbruch leidet und indirekt auch der Bau am Reiche Gottes und des Werkes des Herrn wirklich aufgehalten wird. Lasst euch deshalb, lieber junger Bruder, liebe junge Schwester, sagen, seid nicht gleichförmig